Ihr lieben Geschwister, freue mich, dass wir jetzt hier bis zuletzt ausgeharrt haben. Freue mich, dass wir jetzt nochmal einen Vortrag hören dürfen von Manfred Müller unter dem Titel Die Gewissheit der Christen, Jesus ist der Herr. Lieber Manfred, ich wünsche dir gottesreichen Segen. Der Herr möge dich führen und bin gespannt, was er uns durch dich zu sagen hat.
Ganz herzlichen Dank. Ich bin so dankbar, dass wir dieses Bekenntniswochenende miteinander erleben dürfen. Und ich habe viel mitgenommen in diesen Tagen, in diesen Stunden, muss man ja fast eher sagen, die wir miteinander haben durften. Was für ein Geschenk, so Gemeinschaft erleben zu dürfen, unter Gottes Wort sich zurüsten lassen zu dürfen. Ganz wunderbar. Wir als Mitarbeiter der Hilfsaktion Märtyrerkirche, wir haben auch eine Gebetserhörung erlebt. Wir waren irgendwie ein bisschen spät dran, das Paket mit dem Material auf den Weg zu bringen. Und alle Gebete sind erhört worden und es ist alles rechtzeitig angekommen, sodass ihr auch euch schon dort bedienen könntet. Jetzt haben wir sogar noch was über. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr denkt, dass das vielleicht auch was für eure Hauskreisgruppe sein könnte oder in der Gemeinde, dann nehmt gerne alles mit, was da auf dem Tisch noch liegt, zum Weitergeben. Ganz besonders dieses Traktat, ich habe es heute Morgen schon erwähnt, das Zeugnis von dem Hassani aus Ägypten und die Ermutigung für uns hier in Deutschland, dass wir auch bekennen wollen, Jesus Christus ist der Herr, ja, ich bin Christ. Und dann dieses Jahrbuch, wir sind ja jetzt schon im Juni, aber es ist trotzdem ein guter Überblick. Jede Woche ist ein Land vorgestellt, wo Christen bedrängt oder verfolgt werden. Nur, dass ihr uns da helft, gerne mitnehmen, gerne auch 4 oder 8 Stück zum Weitergeben, freuen wir uns sehr. Als Hilfsaktion Märtyrerkirche investieren wir so gut wie gar nicht in Werbung und wir freuen uns über Mund-zu-Mund-Propaganda. Dann wisst ihr am besten, wen es interessieren könnte und da kann man es weitergeben. Mich hat das heute Morgen so angesprochen, was Olaf Latzel uns gesagt hat aus diesem Text in der Apostelgeschichte. Diese Ermahnung, vor allem das Wort Gottes als Hilfe in der Zeit der Bedrängnis. Wenn ihr Gottes Wort hört, hat er gesagt. Und dann klingelten mir gleich die Ohren. Da steht doch irgendwo in der Bibel, wenn ihr Gottes Wort hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Das ist ja eine große Not in unserem Land, dass wir so viel hören von Gottes Wort und dass wir dann doch unsere Herzen wieder verstocken und dass das Wort in uns gar nicht Frucht trägt. Und dann hat Olaf Latzel uns heute Morgen gesagt, vertraut dem, was Gottes Wort sagt. Ja, das wollen wir tun. Was sagt denn Gottes Wort? Und da ist jetzt heute Nachmittag unser Thema, die Gewissheit der Christen. Was ist denn die Gewissheit, die wir Christen haben? Die Gewissheit, die wir Christen haben, und das sagt uns Gottes Wort vom ersten Buch Mose bis zum letzten Kapitel der Bibel in der Offenbarung, die Gewissheit, die wir Christen haben, ist, dass Jesus Christus der Herr ist, dass die Machtfrage geklärt ist, dass die Größenverhältnisse geklärt sind. Wir haben heute gesungen, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Es gibt keine Not, keine widergöttliche Macht, nichts Antichristliches, keinen Terror, keine Krankheit, nichts und niemand, der mächtiger ist als Jesus Christus. Das ist die Gewissheit der Christen. Jesus ist der Herr. Jesus ist schon immer der Herr gewesen und Jesus wird immer der Herr sein. Die Machtfrage ist geklärt. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus ist der Herr. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ob die Menschen in Bremen das interessiert oder nicht, ob die Politiker darum sich scheren oder nicht, Jesus Christus ist der Herr. Ob Gesetze in Kanada erlassen werden, die gegen Gottes Gebote stehen, ob bei uns Dinge beschlossen werden, die Gottes Ehre mit Füßen treten, Jesus Christus ist der Herr. Daran ändert sich nichts. Die Frage ist jetzt nur, ist Jesus auch der Herr in deinem Leben und in meinem Leben? Im Moment ist die Herrschaft Gottes noch verborgen. Im Moment scheint es so, als würden die widergöttlichen Mächte triumphieren. Aber uns als Christen durch den Heiligen Geist, durch die Offenbarung in der Schrift sind die Augen geöffnet, ist der Vorhang gelupft sozusagen. Das bedeutet ja Offenbarung, Apokalypse, dass wir einen Blick tun dürfen hinter die Kulissen und da sehen wir, Jesus ist der Herr. Im Gespräch mit Olaf Latzel hat er mir erklärt, was das Thema so ein bisschen bedeuten soll. Die Frage, was bringt die Zukunft? Ja, das weiß ich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wenn wir einen Blick tun nach Kanada, wenn wir merken, die Dinge entwickeln sich bei uns ähnlich, dann müssen wir keine Propheten sein, um einfach das festzustellen, der Wind dreht sich merklich. Was uns entgegenpfeift, das wird kühler, wird unangenehmer. Was können wir tun? Wir können uns vorbereiten, wir können vertrauen auf Gott und sein Wort, wir können wachen und beten, sagt die Bibel, und das wollen wir tun. Die Dinge, die sich vielleicht feindlich entwickeln werden, und vieles deutet darauf hin, in unserem Land, die sollen uns nicht erschrecken. Das ist ja interessant, müsst ihr mal in der Bibel gucken, wann immer Jesus über Verfolgung redet, ist das für ihn überhaupt nichts Dramatisches. Jesus erzählt so, dadam, 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 und ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe und sie werden euch hassen und die ganze Welt wird gegen euch sein. Das ist einfach nur so etwas, was Jesus feststellt. Das wird so sein. Aber wenn Jesus richtig intensiv wird, wenn er ganz massiv uns ins Gewissen redet, dann nie wegen Verfolgung oder solcher Dinge, sondern dann immer wegen der Gefahr der Verführung. Da sieht Jesus die eigentliche Not und das ist unsere Situation in Deutschland wie in Kanada. Wisst ihr, wir müssen uns das wie so ein Drama vorstellen. Der Feind Gottes, der Widersacher, der altböse Feind, Luther, Satan, dieser Feind Gottes, der kämpft gegen die Gemeinde Jesu. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Das ist die Realität. Und dem Feind Gottes ist daran gelegen, die Verbindung des Gläubigen zu dem allmächtigen Herrn zu kappen, wie auch immer. Und der Feind kämpft gegen die Gemeinde Jesu mit Verfolgung, mit Blut und Terror. Der Feind kämpft auch gegen die Gemeinde Jesu mit Verführung, faulen Kompromissen und der Lauheit, die unser Problem ist. Und dem Feind ist es letztlich egal, so oder so. Aber Jesus weiß, die gefährlichere Taktik ist die Taktik der Verführung. Verfolgung schweißt die Gemeinde zusammen, da trennt sich Spreu und Weizen. Der treue Rest hält zusammen, wird gestärkt. Die Gemeinde in vielen Ländern der Verfolgung wächst. Wir denken an den Iran, wir denken an China. Was für Gemeinden gibt es dort? Ich bin Pastor der Methodistischen Kirche. Ich war eingeladen nach Kuba unter dem Druck der kommunistischen Regierung. Diese furchtbare kommunistische Revolution der Castro-Brüder aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gegen diese Regierung Batista. Und dann hat die kommunistische Revolution in Kuba alles platt gemacht. Das ist ein armes Land. Ein Arzt verdient da ein paar Dollar im Monat. Das ist ein furchtbar armes Land. Die Kommunisten haben die Kirche verfolgt, aber was hat Gott getan? Gott hat eine Revolution in den Herzen der Kubaner begonnen. Kubaner sind zum Glauben gekommen an Jesus Christus, massenweise. Wenn man da in eine Hauskirche geht, dann treffen sich manchmal ein paar hundert Leute. Die machen einfach die Türen zum Garten auf und das ist dann Hausgemeinde. Dann hat an einer Stelle die Regierung gesagt, ihr dürft euch nicht mehr so als Hausgemeinde treffen, maximal 10, 12 Leute. Dann haben sich die 400 Leute aufgeteilt auf 40 neue Gemeinden, dann haben sie noch mehr angezogen. Da hat die Regierung gesagt, na, so geht's auch nicht, ihr müsst wieder als große Gruppe euch treffen. Gott ist der Herr. Gott baut seine Gemeinde allen Widrigkeiten zum Trotz. Aber die wahre Gefahr für die Gemeinde ist die Verführung. Die Verfolgung schweißt zusammen. Unter der Verfolgung blüht oft die Gemeinde auf, weil das Licht in der Finsternis hell leuchtet. Unsere Situation ist die Verführung. Verführung führt zu Spaltung. Verführung führt zu faulen Kompromissen. Verführung führt dazu, dass die Gemeinde lau wird, dass das Licht nicht mehr leuchtet, dass das Salz kraftlos wird. Und das ist die Gefahr in unserer westlichen Welt. Und darum gleichen sich die Probleme von Kanada bis Neuseeland. Das ist erschütternd. Alles das, was man als die westliche Welt bezeichnet, die Länder, die auf dem Fundament des christlichen Glaubens aufgebaut sind. Ein indischer Professor hat gerade ein wunderbares Buch geschrieben, das Buch der Mitte, wo mal dargestellt wird, wie der christliche Glaube eigentlich alles geprägt hat in der westlichen Welt. Wissenschaft, wie Universitäten funktionieren, Demokratie, Menschenrechte, alles kommt aus der Bibel. Das hat die westliche Welt stark gemacht, dass sie sich an Gottes Geboten orientiert hat, dass sie sich bei Gott festgemacht hat. Und jetzt zehren wir noch von den Errungenschaften des Vergangenen, von Gottes Segen von vorgestern leben wir heute. Die Fundamente haben wir alle zerstört und hängen eigentlich in der Luft. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das, was uns so vertraut erscheint, uns um die Ohren fliegt. Und Jesus ruft uns in dieser Stunde zu, dass wir neu zu ihm kommen, dass wir uns neu an ihm festmachen, weil er der Herr ist. Ihr Lieben, das ist das Problem in Deutschland. Das ist die Not mitten in unseren Kirchen. Dass wir von allem Möglichen reden, aber nicht von dem, was wirklich schwierig und gefährlich ist. Dass wir den Menschen irgendwelche seichten Dinge schleimig um die Ohren schmieren, anstatt sie zu konfrontieren mit der einen Wahrheit. Du mit deinem Leben gehst verloren, wenn du das, was dein Leben ist und ausmacht, nicht in die Hand Gottes legst. Und darum heute Nachmittag das Thema: die Gewissheit der Christen, Jesus ist der Herr. Olaf Latzel hat mich nach meinem Lieblingsbibelwort gefragt. Ich glaube, eines meiner Lieblingsbücher in der Bibel ist der Hebräerbrief. Ich finde, das ist einfach klasse. Ich habe ja schon das Kapitel 11 erwähnt. Wisst ihr, ich liebe diese Geschichten. Es gibt so ein paar Geschichten in der Bibel, ist man mal ganz verblüfft. Die geben so eine Zusammenfassung. Das ist so wie eine Inhaltsangabe der ganzen Bibel. Die Rede zum Beispiel von Stephanus. Da hat man mal so einen Überblick über das ganze AT in einer anderthalb Spalten in der Lutherbibel, das ganze Ding zusammengefasst. Und man entdeckt Sachen, die man beim Lesen des Alten Testaments gar nicht so wahrnimmt, was er da alles schreibt. Tolle Sachen. Oder Hebräerbrief Kapitel 11, eine Zusammenfassung, so eine Art Crashkurs der Heilsgeschichte. Toller Brief, der Hebräerbrief. Wisst ihr, der Hebräerbrief wurde an eine Kirche in Not geschrieben, gerade so wie unsere Kirche in Deutschland. Wir wissen nicht genau, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, vielleicht der Apostel Paulus, vielleicht einer seiner Schüler. Und der Hebräerbrief, der Autor des Hebräerbriefes, der wendet sich an eine verstörte Gemeinde, eine Gemeinde, die die Orientierung verloren hat. Und der Autor des Hebräerbriefes möchte diese Gemeinde ermutigen. Der Autor des Hebräerbriefes, der sagt sich, ich kann doch nicht einfach tatenlos zusehen, wie hier alles den Bach runtergeht. Sie und ich, wir als Christen, wir wollen doch nicht tatenlos zusehen. Und der Autor des Hebräerbriefes, der merkt, was brauchen denn die Leute? Die Menschen brauchen Ermutigung. Die Menschen brauchen Orientierung. Die Menschen brauchen Perspektive. Und dann fängt er an und stellt ihnen die großen Wahrheiten der Bibel vor die Augen. Wir müssen die Hoffnung festhalten. Das ist ein Wort für uns. Wir müssen uns nicht runterziehen lassen von dem Pessimismus. Wir müssen nicht resignieren, sondern wir wissen, unser Herr ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Dann sagt er, denk doch mal, wie es früher war. Wie war es denn früher? Wir können hier viel erzählen, wenn wir hier heute Morgen Gottesdienst gefeiert haben und dieses Lied von Neander gesungen haben und daran denken, welche Väter und Mütter im Glauben uns vorausgegangen sind. Und der Hebräerbrief sagt, gedenkt der früheren Tage, der Segnungen des Pietismus, der Erweckungen, die wir in unserem Land erlebt haben. Und dann ist es fast so, als würde er die Leser flehentlich bitten, werft euer Vertrauen nicht weg. Glaubt. Und dann spürt der Schreiber irgendwie, ja, die Leute wissen ja gar nicht mehr, was Glauben ist. Und dann erklärt er ihnen, was Glaube ist. Glaube ist die feste Zuversicht, ein Festhalten, ein Überwundenwerden von einer Realität, die man nicht sieht. Gottes Wirklichkeit. Das ist Glaube. Und wie finden wir diesen Glauben? Die Leute wissen es ja gar nicht mehr. Und dann sagt er ihnen, ihr findet diesen Glauben in Jesus Christus. Wir können gar nicht aus eigener Kraft glauben. Aber Jesus Christus, sagt uns der Hebräerbrief, ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn du in diesem Land lebst, wenn du in dieser Stadt lebst und unter dem Druck der Ereignisse, unter diesen Dingen, die sich überschlagen und uns wird ja schwindelig bei den politischen Entwicklungen, bei den gesellschaftlichen Entwicklungen und man fragt sich, wo will das hin? wenn dich das verunsichert und du den Glauben spürst, als würde er dir zwischen den Fingern zerrinnen, dann wende dich an Jesus. Jesus durch seinen Heiligen Geist möchte in dir den Glauben wirken. Jesus ist der Anfänger, der in dir das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann fragen wir, wie geht das praktisch? Und es ist so, als hätte der Hebräerbriefschreiber das geahnt, dass so eine Frage kommt. Und dann bringt er dieses herrliche Kapitel Hebräer 11. Also Olaf Latzel gibt ja manchmal im Gottesdienst hier seine Hausaufgaben. Das wäre mal auch eine tolle Hausaufgabe, heute Abend noch Hebräer Kapitel 11 zu lesen. Wie Gott durch die Jahrhunderte Menschen gesegnet hat und Menschen zum Segen hat werden lassen für andere. Die Leute um uns her brauchen Ermutigung. Wir wollen nicht tatenlos zusehen. Und jetzt, vielleicht war es Paulus, der den Brief geschrieben hat. Er sagt, was soll ich tun? Wie mache ich es denn? Wie ermutige ich die Leute? Und jetzt schreibt er einen Brief. Und allein schon die Tatsache, an wen er den Brief schreibt, hat uns was zu sagen. Wenn wir unzufrieden sind mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, und ich bin oft unzufrieden mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, dann möchten wir Briefe schreiben. Und heute waren auch schon Fragen da, was ist mit Petitionen und Unterschriften und so weiter. An wen wollen wir da schreiben? Und da denken wir an Entscheidungsträger, an Politiker. Wir müssen an die Kanzlerin schreiben. Und wir sind dann alle so stolz, dass wir den Zugang haben zu XY. Und was denkt der Autor des Hebräerbriefes? Er interessiert sich gar nicht für die Kaiser und für die, die die Verantwortung tragen. Er richtet sich an die Gemeinde, weil er verstanden hat, die wahre Schaltstelle, da, wo sich gesellschaftlich wirklich etwas verändern lässt, ist die Gemeinde Jesu als die Repräsentantin der Gegenwart des Reiches Gottes in dieser Welt. Wo geschieht Veränderung? Nicht durch Gesetze und Regulationen, sondern da, wo Herzen verändert werden, wo Menschen erweckt werden. All die sozialen Errungenschaften in unserer westlichen Welt kommen daher. Das soziale Programm, wo Christen sich haben rufen lassen, sich um Kinder und Waisen zu kümmern, Leute von der Straße geholt haben, Wohnungsbauprogramme, Rentenversicherungen und so weiter. Das kommt alles aus einem christlichen Menschenbild. Er richtet sich nicht an die Obrigkeit, sondern an die Gemeinde der Hebräer. Und wovon schreibt er jetzt in seinem Brief? Das ist herrlich. Allein deshalb ist der Hebräerbrief schon der echte Kracher. Der Hebräerbrief hat eigentlich nur ein Thema. Was steht in der Mitte des Hebräerbriefes? Das sind die ganzen Kapitel 5 bis 9. Zum Teil so ein bisschen befremdlich mit den alttestamentlichen Bildern. Aber wir können sagen, summa summarum, in Kapitel 5 bis 9, da schreibt er nur von Jesus, 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 Jesus ist das Zentrum. Es ist so, wie Paulus den Galatern sagt, ich habe euch doch Jesus vor Augen gemalt. Was wollt ihr euch vor Augen malen lassen, wenn wir morgens den Weserkurier lesen und schon gleich die Nachrichten hören und so den Tag beginnen, dass uns von morgens bis abends die Sorgen der Welt um die Ohren fliegen und vor Augen gemalt werden? Kein Wunder, wenn wir depressiv werden und den Mut verlieren. Der Autor des Hebräerbriefes möchte uns Mut machen, dass wir gerüstet sind für die Zukunft, dass wir uns immer wieder Jesus vor Augen malen lassen. Lasst eure Tage damit beginnen, dass ihr vor dem Aufstehen die Bibel zur Hand nehmt und einfach kurz betet, Herr, was hast du mir heute zu sagen? Und dann lest ein Kapitel im Neuen Testament oder im Alten Testament und betet darüber. Das ist gut, wenn wir einfach das, was wir gelesen haben, Jesus Christus ist der Herr, dann haben wir es gelesen und dann beten wir darüber. Herr, sei du auch mein Herr. Nimm diesen Tag in deine Hand. Und dann beschließt den Tag, dass ihr am Abend nochmal einen Abschnitt lest. Vielleicht heute Abend das Kapitel Hebräer 11. Und der Hebräerbrief stellt in den Kapiteln 5 bis 9 Jesus in den Mittelpunkt. Der Hebräerbrief fängt schon an mit Jesus, nachdem Gott vor Zeiten und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Hebräer 1,1 und dann Vers 8. Dieser ist wahrhaftig Gott, von den Psalmen nimmt er das her. Was für Aussagen. Und dann, und das ist mein Predigtthema heute Nachmittag, am Ende, darauf läuft es alles heraus und das möchte ich euch heute Abend, Nachmittag zusprechen. Dann sagt er in Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und dann, darüber haben wir gestern schon gesprochen, stellt er uns das Ziel vor Augen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ganz ehrlich, was brauchen wir denn? Wir brauchen Stärkung im Glauben, wir brauchen Ermutigung und wir brauchen auch Ermahnung. Das tut der Hebräerbrief auch. Er warnt uns vor Lässigkeit, vor falschen Kompromissen. Ich habe heute Vormittag kurz erzählt von Hassani aus Ägypten. Und ich habe ihn wirklich gefragt, hättest du nicht einfach sagen können, ich bin Moslem? Hättest du ja hinterher um Vergebung bitten können? Und dann hat er mir das so klar gesagt, Manfred, das kann ich nicht tun. Jesus hat gesagt, ihr müsst mich bekennen vor den Menschen. Hassani, ein schlichter koptischer Christ, der lebt vom Müllsammeln. Ein schlichter koptischer Christ weigert sich, falsche Kompromisse einzugehen unter Lebensgefahr. Wisst ihr, das war mir so eine vollmächtige Predigt. Wie oft bin ich wegen irgendeinem Firlefanz in der Gefahr, einen falschen Kompromiss einzugehen? Eine Notlüge oder was auch immer, das kennen wir alle. Herr, bewahre uns davor. Lass uns klar und eindeutig unseren Weg gehen. Wir wollen keine falschen Kompromisse eingehen. Der Hebräerbrief, der könnte eigentlich auch für eine Zeit wie unsere geschrieben sein. Und das ist er auch. Der Hebräerbrief ist für uns geschrieben. Darum steht ja in dem Kapitel 12, das alles ist geschrieben darum, damit wir jetzt auch entsprechend leben, weil ihr eine solche Wolke von Zeugen um euch habt. Tut weg alles, was euch hindert und lauft in dem Kampf, der uns verordnet ist. Das tut die bedrängte Gemeinde. Wir haben jetzt schon an einigen Stellen über sie geredet. Die Situation der bedrängten Gemeinde ist genau wie die Situation des Hebräerbriefes. Der Hebräerbrief richtet sich an ein Volk, das von der Verfolgung bedroht wird. Der Brand Roms, wir kennen das aus dem Film Quo Vadis, der Druck auf den Christen, die heimlichen Zeichen des Fisches und dann in dem Leid diese Frage, was wird mit meiner Karriere, wie geht es mit meiner Familie weiter, soll ich mich vielleicht anpassen? Das waren damals die Überlegungen. Das sind die Überlegungen der Christen in Kanada. Wie gehen wir denn mit der Zeit? Was bedeutet das für Gemeinde, wenn plötzlich von der Regierung ihr Druck gemacht wird? Und dann sagt der Hebräerbrief den angefochtenen Gläubigen aller Zeiten, bleibt dran, seht auf eure Lehrer, seht auf die Vorbilder und dann ermahnt und ermutigt dieser Brief die Menschen. Der Hebräerbrief könnte direkt an die Kirche Nordnigerias gerichtet sein oder an die Christen in Saudi-Arabien. Und immer wieder die Botschaft, weil wir solche Vorbilder haben, darum auch wir, lasst uns wandeln, in dem Ruf, den Gott uns aufgetragen hat. Und die große Zusage, die über unserem angefochtenen Leben steht, ist, dass Jesus Christus der Herr ist. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und jetzt, wenn ich euch mal fragen würde, was waren so die besonderen Zeiten in eurem Leben? Da könnten wir jetzt wahrscheinlich zusammentragen. Für den einen war es vielleicht irgendeine Evangelisationsveranstaltung, wo man damals den Ruf gehört hat oder eine Freizeit unter Gottes Wort, wo plötzlich das so real war. Wenn ich in meinem Leben zurückgucke, was waren die Zeiten, die mir wirklich viel bedeutet haben, wo ich wirklich durch und durch gespürt habe, jetzt lebe ich, das ist das Beste, wie ich es mir vorstellen kann. Das waren eigentlich, wenn ich so zurückdenke, immer Zeiten, wo Gott in besonderer Weise in mein Leben hineingesprochen hat. Das waren Zeiten, wo ich seinen Segen erfahren habe. Und dann andere Zeiten, schwierige Zeiten, dunkle Zeiten, wo ich angefochten war, wo ich Angst hatte, wo ich mich ausgestreckt habe nach Gott, wo ich dachte, wo ist denn Gott? Hört er mich überhaupt? Und jetzt sagt der Hebräerbrief in allen Zeiten, Jesus ist immer derselbe. Er ändert sich nicht. Er ist derselbe in deinen guten Tagen, er ist derselbe in deinen schlechten Tagen, wo du Frust hast, wo du entmutigt bist. Wie du ihn hier erfahren hast bei dem Bekenntnistag in der Martini-Kirche, so will er sich auch bezeugen in deinem Alltag. Das Entscheidende, worauf es in unserem Leben ankommt, ist die Gegenwart Jesu. Was unseren Alltag reich macht, ist Jesus Christus, der Herr. Es gibt einen ganz tollen Bericht in den Evangelien von der Verklärung Jesu. Das war ja klasse. die drei Jünger auf dem Berg mit Jesus und auf einmal diese herrliche Erscheinung und Elia war da und Mose war da und Petrus, wie immer ein bisschen vorlaut, sagte, ach Herr, hier ist es gut, hier wollen wir bleiben, hier wollen wir Hütten bauen. Und ich habe gestern gesprochen mit jemandem, da haben wir hier über den Bekenntnistag geredet und wie schön das ist in Bremen, da möchte man gar nicht wieder weggehen. Und manche von uns, die jetzt extra hier sind aus der Internetgemeinde, euch geht es ja jetzt vielleicht schon in den Gedanken so und dann graut es uns ein wenig vor dem Alltag, da wo wir zu Hause keine lebendige Gemeinde haben, wo wir so ein bisschen das Gefühl haben, am ausgestreckten Arm zu verhungern. Und dann ist diese Geschichte von der Verklärung Jesu so wunderbar. Plötzlich ist das alles vorbei. Nichts mehr mit Erscheinung, nichts mehr mit Elia, nichts mehr mit Mose. Und dann heißt es so nüchtern und trotzdem so wunderbar verheißungsvoll, und sie sahen niemanden als Jesus allein. Was brauchen wir mehr? Was brauchen wir mehr? Was euch an diesem Bekenntnistag angerührt hat, was euch hier tröstet und ermutigt, ist Jesus allein. Und dieser Herr Jesus ist der gleiche hier auf dem Bekenntnistag in Martini in Bremen, wie er zu Hause schon wieder auf dich wartet. Dieser Herr Jesus ist der, der die Frauen und Männer des Alten und Neuen Testamentes stark gemacht hat, der einen Martin Luther und die Vorbilder der Kirchen- und Missionsgeschichte geführt und geleitet hat. Und dieser Herr Jesus möchte auch in dir und mir wirken. Und wisst ihr, die Leser des Hebräerbriefes, die hatten das aus den Augen verloren. Die haben angefangen zu fragen, redet Gott überhaupt noch heute? Die waren drauf und dran, das Handtuch zu werfen. Die waren drauf und dran, Gott den Rücken zu kehren und sich der Welt zuzuwenden. Was soll denn die Zukunft bringen, haben sie sich gefragt. Wir sind doch nur noch ein kleiner Rest in unseren Kreisen und Gemeinden. So nach dem Motto, ich bin doch nicht blöd und als der letzte Mohikaner mache ich jetzt noch in der Kirche mit. Und das war ihre Stimmung. Die wollten weglaufen. Und nirgendwo in der Bibel finden wir Worte größerer Ermutigung als im Hebräerbrief. Aber nirgendwo in der Bibel finden wir auch Worte klarerer Ermahnung als im Hebräerbrief. Bis dahin, dass er uns warnt, dass wir unser Heil nicht verlieren. Und dann stellt er uns die große Hoffnung vor Augen. Haltet fest. Das möchte ich euch heute Nachmittag auch zurufen. Haltet an dieser gewissen Hoffnung fest. Jesus Christus ist der Herr. Vertraut ihm. Glaubt ihm. Lasst euch segnen von Gott und zum Segen setzen für die Menschen, zu denen er euch sendet. Orientiert euch an den Vorbildern der Bibel. Das waren wirkliche Menschen, die an einen wirklichen Gott geglaubt haben. Und nur dieser Herr, Jesus Christus, hat sie stark gemacht. Und der gleiche Herr lebt heute und möchte dich und mich segnen und zum Segen setzen. Es geht um Jesus allein. Wir können die gleichen Erfahrungen machen wie die Männer und Frauen der Bibel, wenn wir unser Leben dem gleichen Herrn anvertrauen, wie sie das getan haben. Jesus ist der gleiche. Wisst ihr, die Bibel ist kein Museum. Museum ist klasse. Da stellt man sich irgendwo hin und denkt, wow, Chagall, toller Künstler. Ich wünschte, ich könnte so malen wie Chagall oder Cézanne oder Van Gogh oder wer auch immer. Und dann gehen wir wieder raus und das war's. Aber mit der Bibel ist das anders. Der Künstler, der ein Leben wie Mose oder Josua geprägt hat, ist der ewige Gott. Und dieser Künstler, der möchte nicht nur, dass wir jetzt staunen und denken, Mose, Josua, Richard Wurmbrand, was waren das für Männer, sondern dieser Künstler möchte jetzt ja auch in deinem und meinem Leben seine Geschichte weiterschreiben. Wir dürfen die gleichen Erfahrungen machen, wenn wir dem gleichen Herrn dienen. Die Bibel ist kein Wachsfigurenkabinett, sondern stellt uns Menschen wie dich und mich vor Augen, die ihr Leben bedingungslos Gott zur Verfügung stellen und die erleben, wie Gott sie segnet. Und was sollen wir jetzt tun? Wir warten geduldig auf das, was Gott verheißen hat. Wir können diese Zeit und Welt nicht verändern. Wir können dieses Land nicht verändern. Aber Glaube bedeutet, dass man Gott vertraut. Und der Glaubende wird aus diesem Gottvertrauen leben. Habakkuk 2, Vers 4. Aus der Glaubwürdigkeit Gottes leben wir. Das bedeutet Christsein. Dass wir der großen Verheißung Gottes vertrauen. Gott glauben. Wir glauben nicht an unsere Überwindungskraft. Wir halten nicht krampfhaft irgendwas in der Bibel für wahr, sondern wir vertrauen uns Gott an. Und dieser Glaube trägt. Und dieser Glaube bringt Zuversicht. Wisst ihr, was Zuversicht ist? Zuversicht ist eine neue Sicht auf die Zukunft. Ein anderer Blick auf das, was kommen wird. Ein Blick sozusagen durch die Brille der Bibel. Ein hoffnungsvoller Blick. Und diesen Blick hatten die Hebräer aus dem Blick verloren sozusagen. Und darum erinnert der Schreiber sie daran, an diese Zuversicht. Und dann ermutigt er die Hebräer, jetzt voranzugehen in diesem Glauben und in diesem Vertrauen auf Gott, sichere Schritte zu tun. Ihr Lieben, und das müssen wir auch lernen, dass wir als Christen jetzt nicht an der Vergangenheit stehen bleiben. Dass wir denken, ach, wie war das schön, als Wilhelm Busch noch gelebt hat und damals die Kirchen voll waren nach dem Krieg. Wie war das schön und was ist aus unserem Land geworden? Christen klammern sich nicht an die Vergangenheit. Christen wissen, die besten Tage liegen vor uns. Ein neues Kapitel wird geschrieben. Gott ist nicht der Gott nur von gestern, sondern von heute und von morgen und von in Ewigkeit. Diesem Gott vertrauen wir. Und wie viele Evangelisten das immer wieder sagen, als Christen wissen wir, das Beste kommt noch. Und wisst ihr, wenn wir jetzt in der Kirchengeschichte uns mal die Frage stellen, Verfolgung und Bedrängung, was hat das eigentlich für die Gemeinde Jesu bedeutet? Die Gemeinde Jesu war in der meisten Zeit und auch heute in den meisten Ländern immer in einer ohnmächtigen kleinen Minderheit. Da war die kleine Gemeinde der versprengten Jünger Jesu in diesem mächtigen Weltreich Rom. Und Rom, dieses mächtige Reich, hat die kleine christliche Minderheit brutal verfolgt. Wie kann das eigentlich sein? Was interessiert es so ein mächtiges Rom, ob da ein paar an Jesus Christus glauben? Und manchmal scheint es so, als haben Heiden viel mehr vom Evangelium verstanden als wir Christen. Irgendwie haben die Kaiser wohl gespürt, dass von dieser kleinen Schar eine Dynamis ausgeht, eine Kraft, die die Macht hat, alles wegzusprengen, was heute noch sicher steht. Und so war es ja auch. Das Christentum wurde dann zur führenden Religion. Ob das gut war, ist nochmal eine andere Frage, aber die ganze Kultur wurde geprägt von diesem Glauben. Und die gleiche Kraft Gottes steckt auch heute in dem Christentum. Und auch in unserer neueren Zeit haben die großen Weltmächte gezittert vor der Gemeinde Jesu. Man kann es ja gar nicht verstehen, im Sowjetkommunismus. Die haben ja an den Grenzen kontrolliert, ob jemand Bibeln reinschmuggelt. Also die Weltmacht Sowjetunion mit ihren Panzern überall auf dem Planeten und mit ihren Raumfahrtprogrammen hatte Angst vor so einem kleinen Buch, das in ihr Land geschmuggelt werden könnte. Warum denn? Weil sie etwas geahnt hat von dieser Dynamis TU. Die große Not ist nur, dass wir in unseren Kirchen vergessen haben, auf was für einem Fundament unser Glaube eigentlich ruht, was für eine Kraft eigentlich darin steckt. Und darum erinnert uns der Hebräerbrief daran, Jesus Christus ist der Herr, gestern, heute und in Ewigkeit. Aus der Kirchengeschichte lernen wir auch, und das wird etwas sein, was uns auch in der Zukunft wieder begegnen wird, dass die schlimmsten Zeiten der Verfolgung aus der Gemeinde selber kamen. Die Kirchengeschichte ist voll davon. Die Waldenser, die die Bibel lesen wollten, sich im Wald versteckt hatten, Bibelteile auswendig gelernt haben, die dann verbrannt wurden in Straßburg zum Beispiel. All die Verfolgungen gegen Wycliffe und Huss, das waren keine muslimischen Verfolgungen oder kommunistische Verfolgungen, das waren Verfolgungen aus der Kirche gegen die Kirche. Calvinisten, Lutheraner, Reformation und Gegenreformation. Das 20. Jahrhundert mit den Ideologien des Säkularismus und die Kirche mittendrin. Aber durch all die Zeiten und durch all die Verfolgung steht die Kirche Jesu Christi bis heute gegründet auf diesem Fundament. Jesus Christus ist der Herr. Das war das Bekenntnis des Petrus. Sy ei hoch Christos, du bist der Christus. Und Jesus sagt Petrus, ja, und auf dieses Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Und so war es auch, die Pforten der Hölle haben die Gemeinde nicht überwunden. Aber diese Druckzeiten, wie sie in der Kirchengeschichte immer wieder gekommen sind, die werden wir wahrscheinlich auch wieder erleben. Dass die Macht, die die Kirche in Deutschland hat, nicht immer so bleiben wird, ich denke, davon können wir ausgehen. Es gibt wohl kaum eine Kirche in der ganzen Zeit der 2000 Jahre, die so wohlhabend ist wie unsere deutsche Kirche mit all den Kirchensteuern und so weiter. Aber es ist fast so, als sei das Wort des Petrus auf den Kopf gestellt. Petrus hat ja damals gesagt, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben im Namen Jesu, steh auf und wandle. Heute wird die Kirche sagen, ja, Gold und Silber haben wir, aber die Vollmacht zu sagen, im Namen Jesu, steh auf und wandle, daran fehlt es uns. Und die Vollmacht zu einem freien Bekenntnis, die fehlt uns. Und ich glaube, das ist die größte Not, ich habe es gestern schon gesagt, unserer Kirchen in Deutschland, dass wir diesen Freimut verloren haben. Ich möchte euch eine Frage stellen und ich bitte euch, wer mir das erklären kann, das wäre mir persönlich eine große Hilfe. Wo auch immer ich herumkomme in den Ländern der Märtyrer, erlebe ich Christen in großer äußerer Unfreiheit, Tod und Verfolgung, Leid und Not überall in diesen Ländern. Aber ich erlebe Christen, die freimütig ihren Glauben bekennen, allen Widerständen zum Trotz. Das erlebe ich so. Und wo immer ich rumkomme in Deutschland, erlebe ich noch, aber ich erlebe Freiheit ohne Ende. Wir können machen, was wir wollen, wir sind frei. Aber ich erlebe Christen, mich eingeschlossen, die oft so kleinmütig und verzagt sind, dass es uns kaum gelingt, unseren Glauben freimütig und fröhlich zu bekennen. Wie kommt das? Was ist der Grund dafür? Warum fehlt es uns trotz aller Freiheit an Freimut? Und warum hat die verfolgte Gemeinde trotz aller Unfreiheit Freimut? Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Es kommt mir manchmal vor, als ob das eine besondere Not bei uns in Deutschland sei. Es kommt mir so vor, als ob es eine besondere Schwierigkeit sei, für uns offen und fröhlich von unserem Glauben zu erzählen. Fast als sei das ein genierliches Thema. Fast als sei das ein Tabu. Und da möchte ich beten und vielleicht betet ihr mit mir und ich bete oft dafür. Herr, nimm diese Last, diese Beschränkung, diese Bindung, was auch immer das ist, nimm das weg von meinem Herzen, nimm das weg von unseren Herzen, nimm das weg von unseren Kreisen und Gemeinden und schenke uns einen Freimut, dich und dein Werk zu loben und zu preisen in dieser unserer Zeit. Gib uns Freimut, dich zu bekennen. Segne uns, Herr, und lass uns ein Segen werden für die Menschen um uns herum. Deutschland braucht nichts mehr als Christen, die fröhlich und mutig ihren Glauben bekennen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Ich habe einen Pastor auf Kuba getroffen, Eliseo. Eliseo hat mir erzählt, wie die Gemeinde Jesu leidet unter dem Druck der Verfolgung auf Kuba. Und dann hat er mir erzählt, wie sie Angst haben vor dem, was die Regierung tun könnte. Und er sagte mir, also ich wünschte, sie würden uns wieder foltern und ins Gefängnis sperren. Und ich dachte, wie bitte? Ja, sagt er, heute ist es noch schlimmer. Ja, sage ich, wie ist es denn jetzt auf Kuba? Und dann sagt er mir, also heute greift die Regierung gar nicht mehr so durch wie vorher. Es ist nur so, diese Ungewissheit, dieses Schwert, was über unseren Häuptern baumelt und wir wissen nicht, werden sie jetzt was tun oder werden sie nichts tun? Und er sagt, diese Ungewissheit ist fast noch schlimmer als die reale Verfolgung vor 10 oder 20 Jahren. Wir haben Angst, sagt er. Ja, sage ich, und was machst du gegen die Angst? Er sagte, da habe ich mir einen Trick einfallen lassen. Und jetzt war ich ganz hellhörig, weil ich ja auch immer ängstlich bin. Und ich wollte auch wissen, wie kann man denn die Angst überwinden? Ja, wie überwinde ich die Angst? Und dann sagt er, ich mache das jetzt so. Ich warte gar nicht, bis die Angst mich ergreift und mich lähmt. Ich bin sozusagen proaktiv und hau einfach auf den Putz. Ja, sage ich, wie muss ich mir das vorstellen? Und dann sagt er also zum Beispiel so, ich muss zum Bürgermeisteramt und irgendwie ein Formular ausfüllen. Dann gehe ich da rein, also Kuba, Spanisch sprechen und sage, Buenos dias, Deus Seus Señor. Guten Morgen, Gott ist der Herr, Halleluja. Gut, er kommt aus einer Pfingstgemeinde, das ist jetzt vielleicht nicht unser Stil. Aber ich habe gedacht, das ist clever. Wenn man alle Brücken hinter sich abbricht und die Erde hinter sich verbrennt und man einfach so weit nach vorne rennt, dass man gar nicht mehr zurückfindet, das ist doch gut. Dann hat die Angst keine Chance. Und ich möchte das auch ausprobieren. Ich möchte nicht immer auf diese Lüge hereinfallen, vielleicht ist morgen eine gute Gelegenheit, mit den Nachbarn zu reden. Vielleicht wird es morgen leichter, den oder den zur Kirche einzuladen. Vielleicht ist nächste Woche wieder ein guter Tag, das mal zu probieren. Sondern heute, wenn wir eine Situation erleben, heute, wo wir eine Möglichkeit haben, da wollen wir bekennen, wie dieser Pastor Eliseo: Jesus Christus ist der Herr. Er ist es schon immer gewesen. Der Herr von Bremen heißt Jesus. Der Herr und König von Deutschland heißt Jesus. Der Herr und König Europas heißt Jesus. Jesus ist der Herr des Universums. Den letzten Stern jenseits der Milchstraße hat er in seiner Hand, und das kleinste Molekül irgendwo auf den Malediven ist ihm nicht unbekannt. Jesus ist der Herr. Wow! Und da sollten wir uns schämen? Da sollten wir uns genieren? Und die Leute mit ihrem Hauptsache gesund oder König Fußball oder irgendwelche Feten feiern, das soll uns beeindrucken? Eliseo macht das gut. Er bekennt Jesus. Und das braucht unser Land. Die Menschen sind verunsichert. Der Anschlag in Berlin auf den Weihnachtsmarkt, der Terror jetzt wieder in London, all diese komischen, beschwichtigenden Erklärungen, dass nichts mit nichts was zu tun hat und dass alles aus völlig unvorhergesehenen Zusammenhängen kommt, das stimmt ja nicht. Wir wissen das, weil der Heilige Geist uns die Augen öffnet. Um uns herum ist eine Welt in Not, und es braucht Christen, die bekennen. Ich habe mich sehr beeindrucken lassen von dem Zeugnis der Christin Mariam aus dem Sudan. Ihr habt das sicherlich auch mitbekommen. Hochschwanger war sie dort inhaftiert, zum Tode verurteilt. Was war ihr Verbrechen? Ihr Verbrechen war, dass sie Ehebruch begangen hatte. Sie hat aber gar keinen Ehebruch begangen. Sie hatte einen Christen nach christlicher Zeremonie geheiratet, und die Muslime haben gesagt, eine christliche Hochzeit gilt nicht, also bist du gar nicht verheiratet, also ist das Ehebruch, und das Kind, was du erwartest, kommt also aus diesem Ehebruch. Sie war hochschwanger im Gefängnis. Sie war zum Tode verurteilt. Sie hat dann schließlich ihre Tochter im Gefängnis zur Welt gebracht, angekettet im Sudan, im Frauengefängnis in Khartoum. Ich bin da herumgefahren. Und dieser Mariam hat der Richter gesagt: Hör mal zu, das ist doch dumm, dein Mann sitzt draußen und wartet auf dich, dein Sohn wartet auf dich, und du sitzt hier im Gefängnis, bist hochschwanger, geh doch einfach nach Hause. Sie sagt: Was muss ich tun? Sagt er: Keine große Sache, sprich einfach das muslimische Glaubensbekenntnis und dann darfst du gehen. Und sie sagt: Das kann ich nicht tun, ich bin Christ. Und diesen Freimut wünsche ich mir in unserem Land. Das ist das Gleiche, was Hassani gesagt hat: Ich kann doch nicht leugnen, ich gehöre Jesus. Ich bin Christ. Das war das, was die ISIS-Terroristen den 21 ägyptischen Märtyrern in Libyen angeboten haben. Ihr dürft das muslimische Glaubensbekenntnis sprechen und dann könnt ihr gehen. Und was haben sie gesagt? Yeshua, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Gott rettet, heißt das. Gott rettet, bis ihnen die Kehle durchgeschnitten wurde. So sind sie gestorben. Und die Terroristen haben ein Video davon gedreht. Man kann das kaum glauben. Ich habe mir das nicht angeguckt, aber jemand, der sich das angeguckt hat, hat mir erzählt, die haben wirklich bis zum letzten Atemzug Jesus, Jesus angerufen und sind gestorben wie ein Stephanus. Jesus vor Augen. Ich habe das Bild gesehen von Isam, einem dieser jungen Männer, 20 Jahre alt. Die Augen sind, ja, ich weiß gar nicht, wohin gerichtet. Ein junger Mann kniet nieder und wird geköpft und hat einen so getrösteten Blick in den Augen. Wie kommt das? Stephanus hat den Himmel offen gesehen und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Dieser Jesus, der alle Macht hat. Und Jesus hat gesagt: Ihr werdet den Tod nicht schmecken. Auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise kann der Heilige Geist uns in den notvollsten Situationen unseres Lebens die Kraft geben, und der Blick geht schon in die Zukunft. Und so hat Mariam das ausgeschlagen. So haben die Märtyrer in Ägypten das ausgeschlagen. Und sie halten an Jesus fest. Als Mariam in dem Sudan in Khartoum eingesperrt war, da habe ich die Stadt besucht, die Gemeinde Jesu besucht, und ich habe einige junge Theologiestudenten kennengelernt. Der Fall wurde in der ganzen Welt diskutiert. Der Papst hat sich später eingeschaltet. Die Frau kam dann auch frei, sie wurde begnadigt. Das Kind hat sie im Gefängnis zur Welt gebracht. Inzwischen lebt sie in Amerika. Aber damals sprach die ganze Welt über diesen Fall, und auch in Khartoum, die ganze Gemeinde Jesu sprach darüber. Und ich habe also diesen jungen Christen dort in dem Seminar gefragt: Was können wir für dich tun, junger Kerl, in diesem Land der Verfolgung, mit dieser Christin im Gefängnis? Und dann sagte er zu mir: Betet für mich. Ich sage: Wofür können wir beten? Und er sagte: Betet, dass Gott mir Mut gibt. Ich sage: Mut, wofür? Mut, es ihnen zu sagen. Ich sage: Mut, was, wem zu sagen? Und dann sagt er: Betet, dass Gott mir Mut gibt, den Muslimen von Jesus zu sagen. Er hat nicht gesagt: Hilf mir, dass ich einen Asylantrag durchsetzen kann in Deutschland, dass ich hier irgendwo rauskomme. Dieser Mann lebt in einem Land, wo Nachfolge Jesu alles kostet. und er bittet darum, das dürfen wir tun, betet für die jungen Christen im Sudan, für die Evangelisten und Prediger, die kaum eine vernünftige Ausbildung haben, aber die alles riskieren, um Jesus bekannt zu machen. Und er möchte dort ein Zeuge Jesu sein. Mich beeindruckt das so. Ich war mit Christen aus Eritrea zusammen. In Eritrea wird die Gemeinde Jesu sehr bedrängt. Vor allem während des nationalen Militärdienstes dürfen die Leute, die jungen Leute, nicht die Bibel lesen, nicht beten und nicht Lieder singen. Und einer der jungen Männer hat mir dann gezeigt, was passiert, wenn Christen in Eritrea im Militärdienst dabei erwischt werden, dass sie die Bibel lesen. Der musste sich auf den Bauch legen und dann die Arme nach hinten tun und die Beine einknicken und dann wurden hinter seinem Rücken Arme, Handgelenke und Knöchel der Füße zusammengebunden und so wurde man dann dahin gelegt. Und die Vorgesetzten haben das dann Hubschrauber genannt, da sollte man also den Hubschrauber machen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie lange musst du dir denn da liegen? Ach so, 1-2 Tage. Und dann habe ich gesagt, und das ist dir wirklich passiert? Er sagte, das ist mir wirklich passiert, nicht einmal, immer wieder. Und dann habe ich gedacht, ja, wer von uns würde denn noch die Bibel lesen, wenn das die Gefahr wäre? Aber wir haben ja gar nichts zu befürchten. Und das kriege ich doch nicht auf die Reihe, warum es uns oft so schwerfällt, Zeit zu finden, in der Bibel zu lesen, wo diese Christen alles riskieren, nur um das Wort Gottes zu lesen. Und die Gemeinde Jesu wächst in diesen Ländern. Ich habe eine Bibelschule in der Region erlebt, die Muslime haben das Gelände überfallen, die Bibliothek in Schutt und Asche gelegt, alles verbrannt, alle Bücher verbrannt, überall Dreck, Schutt, alles voller Ruß. Und dann konnte man an der Decke hochgucken und da war überall der Ruß an der Wand, aber so ein Schriftzug war da noch zu lesen und das hat mich dann interessiert. Dann habe ich einen gefragt, ich kann ja kein Arabisch, habe gesagt, was steht denn da? Und dann sagt er, da steht, betet ohne Unterlass. Das hat mich beeindruckt. Da haben also die Muslime alles zerstört, die ganze Bibliothek ist in Schutt und Asche gelegt, die Gemeinde Jesu ist bedrängt und verängstigt und Gott hat es gefallen, den entscheidenden Hinweis in der zerstörten Bibliothek an der Wand im Ruß noch hervorleuchten zu lassen, betet ohne Unterlass. Sie können uns auslachen, sie können uns einsperren, sie können uns benachteiligen, drangsalieren und verfolgen, aber nichts und niemand kann jemals diesen Zugang kappen, den wir zu dem allmächtigen Gott haben, der gestern war, der heute ist und in Ewigkeit sein wird, der die ganze Welt in seiner Hand hält, der die Macht hat und die Kontrolle hat. Diesen Gott dürfen wir anrufen. Was für ein Vorrecht. Betet ohne Unterlass. Und dann kriege ich das doch wieder nicht auf die Reihe, warum wir als Christen in Deutschland so wenig Gebrauch davon machen. Warum kommt uns so vieles in den Sinn? Wir haben vorhin in der Pause geredet, da denken wir ans Telefon und die Einkaufsliste und der Nachbar will was und schon haben wir wieder keine Zeit zu beten. Betet ohne Unterlass. Und wenn man dann in den Iran guckt oder nach Kuba oder nach China, was ist denn das Geheimnis der wachsenden, verfolgten Gemeinde? Sie ist eine betende Gemeinde. Eine betende Gemeinde. Die verfolgte Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Ich war in der Untergrundkirche in China, das war spannend. Da musste ich heimlich hin, irgendwo im Shoppingcenter durchlaufen, damit niemand merkt, aus welchem Hotel ich kam. Dann musste ich in irgendein Taxi steigen, irgendwo auf freier Strecke aussteigen und dann im nächsten Moment hat mich jemand da wieder aufgenommen und dann kam ich da an und durfte die ganze Nacht dort bleiben, weil ich abends nicht mehr weg konnte und dann haben wir da Gottesdienst gefeiert. Und da habe ich mich gewundert, weil an den Türen überall so dicke Schaumstoffmatratzen waren, habe ich gefragt, was ist das denn? Damit die Nachbarn nicht hören, wenn wir singen und beten. Das ist die Realität der verfolgten Gemeinde. Unter großer Gefahr singen und beten sie und lesen die Bibel. Warum machen wir so wenig Gebrauch davon in unserem Land? Und dann lernen wir von der verfolgten Gemeinde Opferbereitschaft. Jesus Christus ist der Herr. Wenn das wirklich wahr ist, dass Jesus der Herr ist, warum sollten wir dann für ihn nicht alles wagen und riskieren? Wenn das wirklich wahr ist, dass auf uns die Ewigkeit wartet, was haben wir dann zu verlieren? Der ist keiner, der loslässt, was er ohnehin nicht halten kann, um zu gewinnen, was er nie wieder verlieren kann, hat der amerikanische Missionar Jim Elliot gesagt. Viele von uns kennen die Geschichte der jungen Männer, die in Ecuador in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ihr Leben als Märtyrer verloren haben. Und die verfolgte Gemeinde ist eine leidensbereite Gemeinde. Sie leidet für diesen Herrn, weil sie um die Sicherheit ihrer ewigen Heimat weiß. Beeindruckt hat mich das Erlebnis der Familie von Asim. Es gab in Pakistan im letzten Jahr, es gibt ständig Anschläge, einen schweren Anschlag in einer Stadt, ein Stadtteil von Lahore, Johannabad, und dort wurden Anschläge auf zwei Kirchengemeinden verübt. Und in der einen Gemeinde haben sich 500 Gläubige zum Gottesdienst versammelt. In Pakistan ist die Gefahr so groß, dass viele Gemeinden einen Sicherheitsdienst haben. Das heißt, die Jugend der Gemeinde, die geht nicht immer in die Kirche, nicht weil sie nicht zum Gottesdienst geht und Fete gemacht hat, sondern sie geht nicht zur Gemeindegottesstunde, weil sie vor der Tür wartet, um die, die drinnen sind, zu schützen. Also so hat Asim an dem Sonntag Türdienst gemacht. Und dann kam ein Selbstmordattentäter und gibt sich dem Asim zu erkennen. Er sagt, ich habe einen Sprengstoffgürtel, lass mich durch, renn doch weg, ich spreng mich in die Luft. Und der Asim wirft sich ihm entgegen, hält ihn fest, er zündet diesen Sprengsatz, die fliegen in die Luft. Aber die 500 Gottesdienstbesucher, die wurden gerettet, haben überlebt. Was für ein Bild des Evangeliums, nur ein kleines Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat sich sozusagen in den Tod geworfen, damit wir leben können. Und Asim hat das in seinem Leben verstanden. Und in der einen Sekunde, auf die alles ankam in seinem Leben, in der einen Sekunde, wo seine Treue und sein Bekenntnis gefordert waren, da hat Asim alles gegeben für seinen Herrn. Was für ein Vorbild. Die Eltern von Asim sind traurig, natürlich, und dankbar zugleich, dass ihr Sohn wertgeachtet wurde, als Märtyrer zu sterben. Und dann gibt es in dieser Frau, in dieser Gemeinde eine Frau, Basema, eine von 500. Und meine Kollegin hat mit Basema gesprochen. Und Basema hat gesagt, dieser Sonntag hat mein ganzes Leben verändert. Vorher habe ich Gott nur sozusagen vom Hörensagen gekannt. Aber dann habe ich nie mehr aufhören können, darüber nachzudenken, was Asim getan hat. Warum hat er das gemacht? Warum hat er sein Leben gegeben? Und dann sagt die Basema, das hat mein ganzes Leben verändert. Und ich habe gesagt, ich möchte auch alles mit Gott wagen und ihm alles hinlegen. Mein ganzes Leben soll ihm gehören. Und Basema ist Lehrerin an einer staatlichen Schule, das bedeutet an einer islamischen Schule. Und Basema hat immer nicht von ihrem Glauben reden mögen, aber jetzt tut sie das vor den Kollegen und vor den Schülern und sie hat keine Angst mehr. Das Vorbild von Asim hat ihr sozusagen den Anstoß gegeben, selber alles für Jesus zu wagen. Von Isam in Ägypten habe ich schon erzählt und den 21 Märtyrern. Meine Frau hat die Familien besucht, der Märtyrer. Und was sie dann erfahren hat dort, das ist erschütternd und bewegend zugleich. Einer der Brüder von einem der Märtyrer in Ägypten hat erzählt, ich bin so verunsichert. Eigentlich hätte ich auch in Libyen sein sollen, aber ich habe den Bus genommen und wegen irgendeiner Sache bin ich zu Hause gewesen in Ägypten. Und ich wurde verschont. Hat Gott mich nicht wert erachtet, da als Märtyrer sterben zu dürfen? Das war seine Einstellung. Der Bischof der koptische Kirche, die Gepflogenheiten sind uns fremd, aber es ist in weiten Teilen eine erweckte Kirche in Ägypten. Der Bischof der koptischen Kirche hat neulich nach den Anschlägen etwas gesagt, das hat mich tief bewegt. Die ägyptische Kirche ist es gewohnt, Märtyrer zu entrichten. Als Berufung sehen die das, ihres Zeugnisses in dieser Welt, durch die Jahrhunderte hindurch, 2000 Jahre Verfolgung in der ägyptischen Kirche. Das sind Brüder und Schwestern, die leben in einer ganz anderen Welt. Wir können das kaum ertragen, wenn ich euch damit hinnehmen würde. Dieser Dreck, ich bin in Afrika geboren, wir waren Missionare in Schwarzafrika, aber so einen Dreck wie dort in Nordafrika, in Ägypten, habe ich noch nirgendwo gesehen. Diese Armut, dieser Gestank, unbeschreiblich. Und mittendrin dieses Gottvertrauen, dieses unerschütterliche Gottvertrauen, sich an Jesus klammern, in allem äußeren Leid und das einfach zu bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Was macht die Gemeinde Jesu so stark? Wisst ihr, was die Gemeinde Jesu so stark macht, ist dieses ewige Wort Gottes. Das brauchen wir. Das ist das, was Olaf Latzel heute Morgen gesagt hat. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Tut doch, was die Bibel lehrt. Die Kinder singen das so gern. Vielleicht bei euch auch. Ich will das tun, was er sagt. Ich will das tun, was er sagt, was dein Wort sagt. Das macht die Gemeinde stark. Fast überall in den Verfolgungsländern entdeckt man, dass die bedrängte Gemeinde Jesu eine bibellesende Gemeinde ist. Und dieses Wort Gottes ist das Wort, das Jesus auch in dein Leben und mein Leben hineinsprechen möchte. Dieses gleiche Wort Gottes, das soll jetzt auch dich und mich stark machen. Und darum ist es unumgänglich, dass wir betend die Bibel lesen. Fangt den Tag so an, beschließt den Tag so und streckt euch aus nach diesem ewigen Gott. Herr Jesus, jetzt lass mich auch dich ganz neu erfahren, dass du der Herr bist auch in meinem Leben. Jetzt lass mich doch das, was mich hier am Bekenntnistag in Martini in Bremen angerührt hat, lass das doch nicht verpuffen, Herr. Ich weiß, es liegt nicht an Martini, es liegt nicht an Olaf Latzel, es liegt alles allein an Jesus. Was uns ermutigt und tröstet, was uns erhebt, herausfordert und stärkt, ist allein Jesus durch seinen Heiligen Geist. Und was immer dich zu Hause erwartet, was auch immer du dir für Sorgen machst, was die neue Woche bringen mag, das ist die Gewissheit, die wir Christen haben dürfen. Unser Herr geht mit. Jesus Christus, den du hier erfahren hast, will morgen auch in deinem Alltag sein. Jesus Christus ist der Herr. Er ist es schon immer gewesen und er wird es auch immer sein. Die Frage, auf die alles ankommt, ist, darf Jesus auch Herr in deinem Leben sein? Lass uns noch miteinander beten. Lieber Herr Jesus, wir können das selber nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, warum mir das so schwer fällt, in ganz normalen alltäglichen Gesprächen fröhlich und freimütig zu bekennen, was mich trägt in meinem Leben. Ich möchte das bekennen als Schuld und ich möchte dich bitten, in meinem Leben, in unserem Leben und auch in unserem Land, dass du diese Fessel sprengst und dass du uns freisetzt, dass wir freimütig bekennen dürfen, dass du der Herr bist. Danke für das, was Paulus erleben durfte, wie sein Leiden die Gemeinde ermutigt hat und wie viele dadurch Zuversicht gewonnen haben, zu reden von deinem Wort. Und wir bitten dich, Herr, dass das, was wir von der verfolgten Gemeinde gehört haben, heute und gestern, dass das uns nachgeht und dass uns das ermutigt und dass du uns freisetzt, dass wir als Lichter auch in der Finsternis unseres Landes scheinen dürfen. Herr, gib uns deinen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir wollen uns nicht schämen dessen, was du für uns getan hast. Nein, Herr, sondern wir bitten dich, brich all das und mach uns zu mutigen Bekennern deines Evangeliums, da, wo du uns hingestellt hast. Herr, wir wollen beten für deine verfolgte Gemeinde auf Kuba, in Ländern wie Ägypten, wo die Kopten so bedrängt sind und bedrückt sind, in den schwierigen Gebieten dieser Welt. Sei du ihnen nah. Wir danken dir für jemanden wie Eliseo, der das einfach fröhlich bekennt, du bist der Herr, Halleluja. Herr, bitte nimm uns dieses zögerliche Abwarten auf den vermeintlich besseren Moment morgen oder nächste Woche und lass uns doch zu solchen werden, die es lernen, auf die Eingebungen zu hören und sofort gehorsam zu reagieren, die du in unser Leben hineingibst und wo du uns herausforderst. Wir wollen dir danken, Herr, für die Freiheit, die wir in unserem Land haben. Vieles macht uns Sorgen, wir wollen nicht betreten, zurückgucken und uns in die Depression nach unten ziehen lassen, sondern wir wollen den Blick erheben, wir wollen die Hoffnung festhalten und wir wollen uns ausstrecken nach dir, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wir wollen das bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du, Jesus Christus, der Herr bist, heute, gestern, heute, morgen und in Ewigkeit. Amen.